vertreiben sollten. Und sie sind abgefallen. Und Peter meinte, Josua war nicht naiv und er wusste, die Gefahr ist da, dass nach seinem Tod Israel einen schlechten Weg einschlagen kann. Und wir haben gesehen, wie er mit dem Volk geredet hat, um ihn einzuschärfen, bleibt beim Herrn. Sie haben es im Endeffekt dann doch nicht gemacht. Aber heute Morgen möchte ich, so hat Gott es geführt, auch über einen Führer von Israel reden, der das gleiche Anliegen hatte wie Josua, der genau weiß, ich werde bald dieses Volk nicht mehr anführen und was kommt danach? Danke, Peter. Und zwar geht es um Mose, den Vorgänger von Josua. Und wir möchten heute uns in das 5. Buch Mose begeben. Und ich möchte einfach zu Beginn euch einfach einen kurzen Einblick geben, wo wir uns hier befinden. Das 5. Buch Mose heißt, wir sind ziemlich am Ende der Geschichte Israels in der Wüste und kurz vor dem Einzug des Volkes in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Das bedeutet, der Auszug aus Ägypten ist schon eine ganze Weile her, als das Volk durch das Schilfmeer gegangen ist, das ist auch schon lange her. Die ersten Wanderungen in der Wüste sind lange vorbei. Sie blieben an, aber die erste Zeit ist eher ein Relikt, an das man sich nur noch erinnern kann. Und auch die Rebellion des Volkes, wo sie die Kundschafter ausgesandt hat und im Endeffekt gedacht hat, oh, sie kommen zurück und sagen einerseits, das Land ist gut, es ist fruchtbar, das Gott uns geben möchte, aber die Bewohner sind viel zu mächtig für uns. Gott wird uns nicht helfen, er wird uns nicht dieses Land geben können. Das ist auch schon lange her. Und warum ich das sage, ist, Gott hat damals diese Einstellung gerichtet, dass Israel Gott nicht vertraut hat und gesagt hat, du wirst uns nicht in dieses Land bringen. Und deshalb sollte Israel 40 weitere Jahre in der Wüste bleiben, bis eine ganze Generation von Israeliten, die damals nicht geglaubt haben, niemals ins gelobte Land gekommen sind und die nächste Generation dann endlich in der Situation stand, okay, wir kommen jetzt rein. Genau, hier sind wir und das bedeutet, Israel befindet sich ganz kurz vor dem lange erwarteten Einzug in das gelobte Land und Mose, der das Volk anleitet, weiß, seine Zeit geht bald vorbei, denn Gott hat Mose vorausgesagt, du wirst nicht unter denen sein, die in das Land kommen. Das hat er Mose verwehrt. Mose durfte nicht mit reinkommen. Und Mose zählt an den Fingern ab, wie viele Jahre sind denn schon vorbei und wir sind so knapp vor dem Jordan, wir sind kurz davor, in das gelobte Land einzuziehen. Das bedeutet für mich als Leiter Israels, ich habe nicht mehr viel Zeit. Und wie kann ich jetzt dieses Volk vorbereiten, dass es, sobald ich es nicht mehr anleiten kann, trotzdem den Bund bewahrt und weiter dem Herrn folgen wird? Und das ist im Endeffekt Moses großes Anliegen im 5. Buch Mose, wie ich denke, dass er das Volk vorbereitet, es warnt und ihm einfach das Gesetz und den Bund einschärft. Einfach, um es vorzubereiten und zu sagen, ich werde euch nicht ewig anleiten, haltet euch trotzdem an das, was ihr empfangen habt. Genau, das ist die Situation und wir werden uns gleich 5. Mose 4 ansehen. Ihr könnt das schon mal aufschlagen und ich empfehle euch, es aufzuschlagen, weil wir immer wieder dahin zurückkehren werden. Aber zu Beginn würde ich gerne noch einmal beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Hey Jesus, du siehst, ich bin nervös. Du siehst, ich kann Fehler machen. Ich bitte dich, dass du alle Zuhörer hier dessen bewusst machst, Herr. Bitte schenk ihnen aufmerksame Ohren, Herr. Bitte bewahre mich davor, Fehler zu sagen und dein Wort falsch auszulegen. Und bitte, Herr, lass sie alles prüfen, was ich sage, dass ich hier keine falsche Lehre von hier vorne mitgebe, denn dein Wort ist perfekt und wir wollen dein Wort hier predigen und nichts anderes. Herr, wir wollen gleich ansehen, wie Mose versucht, dem Volk Israel zu zeigen, warum es gut ist, den Bund zu halten, warum Israel davon profitieren wird und warum du gute Absichten hast und warum es sich wirklich lohnt, bei dir zu bleiben, Herr. Lass uns bitte auch das für unser Leben sehen, warum es sich lohnt, dir die Treue zu halten, Herr. Bitte öffne unsere Herzen dafür und segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Gut, wie gesagt, Kapitel 4, 5. Buch Mose. Und eben im Gebet habe ich schon vorab gesagt, Mose gibt dem Volk vorab 4 Gründe, warum es unbedingt am Herrn bleiben soll, warum es den Bund bewahren soll, warum es nicht die Gebote brechen soll, die Gott ihm gegeben hat. Und der erste Grund, den finden wir bereits im ersten Vers. Das ist 5. Mose 4, Vers 1. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Es ist ganz interessant, Gott ist es offenbar sehr wichtig, hier zu zeigen, es gibt einen Zusammenhang zwischen eurem Gehorsam gegenüber meinen Geboten und eurem Aufenthalt in dem Land, in das ihr kommen wollt. Er sagt, haltet euch an meine Gebote, dann werdet ihr leben und hineinkommen und das Land in Besitz nehmen. Und gerade für Israel, das im Begriff steht und sich freut und endlich sagt, endlich ist die Zeit gekommen, wir können das Land einnehmen, es ist unseres, bald schon. Ihnen sagt er, ihr werdet es einnehmen und ihr werdet es in Besitz nehmen, wenn ihr euch an meine Gebote haltet. Das heißt, der erste Grund, der von Mose gegeben wird, ist, Gehorsam bringt Segen und den malt er ihnen aus. Und es ist ganz interessant, wie viele parallele Stellen es gibt, die genau das Gleiche aussagen. 5. Mose 4, Vers 40 sagt, darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott gibt für alle Zeiten. 5. Mose 5, Vers 16, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat. Warum? Damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Hier sehen wir einfach, dass Gott Gebote gibt und es gut mit uns meint. Er gibt uns nicht einfach nur Gebote, weil er es kann, weil er das Recht hat, uns Regeln zu geben, sondern er gibt uns Gebote, weil er uns segnen möchte. Und Gehorsam bewirkt Segen. Und das zeigt er in so vielen Stellen. 5. Buch Mose ist gepflastert von solchen Stellen. Wir könnten in das 6. Kapitel gehen, 5. Mose 6, Vers 2, 5. Mose 6, Vers 3, 6, Vers 18 oder 5. Mose 8, Vers 1. Überall unisono wird das Gleiche gesagt. Haltet euch an meine Gebote und ihr werdet Segen erleben. Und dieses Land, das ihr euch wünscht, wird euch geschenkt werden. Das bedeutet, wir sehen hier ein grundlegendes Prinzip, dass eine Voraussetzung für Segen der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist. Und das wollte Mose dem Volk Israel unglaublich gut einschärfen. Und er wiederholt es so oft und in verschiedenen Stellen im Buch. Jedes Mal lesen wir davon, wie er ihnen das lehrt. Und genau, das ist das. Auf der anderen Seite wird dieses Prinzip ausgeweitet. Gehorsam bringt Segen. Aber Ungehorsam bringt auf der anderen Seite Fluch. Und das macht er auch wichtig. Wenn wir 5. Mose 8, Vers 5 lesen, dort steht, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote deines Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Das zeigt es noch nicht ganz klar. Hier wird nur gesagt, okay, Voraussetzung für Segen ist Gehorsam und es gibt Konsequenzen, erzieherische Konsequenzen, wenn du ungehorsam bist. Hier wird Gott verglichen, seine Beziehung zu Israel, wie die Beziehung eines Vaters zu seinem Kind. Der Vater möchte das Kind davon abhalten, einen schlechten Weg zu gehen, von dem er weiß, es führt nur ins Unheil. Und das bedeutet, Gott wird aktiv werden, wenn sie ungehorsam sind. Und das sehen wir ganz klar, wenn das Prinzip ausgeweitet wird. Und das würden wir in Kapitel 28 lesen. Dort ihr müsst das nicht aufschlagen. Dort werden einfach verschiedene spezielle Segnungen erklärt, die dem Volk Israel zustehen, wenn sie gehorsam sind. Zum Beispiel, gesegnet wirst du sein in der Stadt, auf dem Feld, die Frucht deines Leibes wird gesegnet sein, die Frucht deines Landes. Es wird gesagt, du wirst wirtschaftlich auch Segen erleben, wenn du dich an die Gebote hältst. Du wirst gesundheitlich Segen erleben und du wirst in allen Lebensbereichen, die man sich vorstellen konnte damals, Segen erleben, wenn du dich an mein Wort hältst. Hier steht, der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei, in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und auf der anderen Seite gibt es einen genauso umfangreichen Katalog von Fluch, der kommt, wenn Israel ungehorsam sein sollte, wenn es den Bund mit Gott brechen sollte. Das ist genau das Gegenteil. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder, die Zucht deiner Schafe. Verflucht wird sein wirst du sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Und ich denke, das haben wir heute auch ganz gut im Anbetungsteil gesehen. Gott ist gerecht. Und wenn wir ihn verraten und seine Gebote brechen, dann haben wir nichts Gutes von ihm zu erwarten. Gott sei Dank gibt es Gnade. Gott sei Dank leben wir im Neuen Testament und Gott gibt uns Vergebung. Aber hier, die Vorhersage an Israel ist, dass der gerechte Gott voraussagt, auf der einen Seite gibt es Gehorsam, auf der anderen Seite gibt es Ungehorsam. Es gibt Segen und Fluch. Und es geht sogar so weit, dass Mose sagt im Kapitel 30, Vers 19, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch das Leben und den Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so erwähle nun das Leben, damit du lebst und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehörst und ihm anhängst. Das heißt, Grund Nummer 1, warum Israel Gott folgen sollte, die Gebote halten soll, ist Segen. Und auf der anderen Seite bedeutet es Unheil und Fluch, wenn es sich dagegen entscheiden sollte. Gehen wir weiter. Der zweite Grund, warum Israel unbedingt die Gebote halten sollte und im Bund bleiben sollte, sehen wir in den Versen 6 bis 8. Und der Grund, den habe ich so überschrieben, Israels Ansehen vor den Nachbarvölkern bedeutet Ehre für den Herrn. Lesen wir die Verse 6 bis 8. Wir sind zurück in Kapitel 4, wohlbemerkt. Entschuldigung, wenn das nicht ganz klar war. Hier steht ab Vers 6, so bewahrt sie nun die Gebote und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Und dann Vers 7, denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Ich finde es erstaunlich, dass Gott laut dieser Stelle offenbar ein Interesse daran hat, dass Israel gut dasteht vor den anderen Völkern um sie herum. Ist das nicht eher nationalistisches Gedankengut? Warum sollte Gott wollen, dass die anderen Völker sich wundern wegen Israel und sie auch bewundern? Weil hier steht, sie bewundern sie für ihre Weisheit und ihren Verstand. Sie verstehen es nicht. Was ist das für ein großes Volk? Der Grund ist nicht, dass Gott Israel irgendwie etwas geben möchte, worauf sie stolz sein können, sondern Gott will sich an Israel verherrlichen. Er hat Israel als sein Volk nicht gewählt, weil es besonders mächtig war oder besonders zahlreich war. Wir lesen in 5. Mose 7, Vers 7, das ist sogar das kleinste, das geringste Volk von allen Völkern der Erde war. Und er hat sich genau dieses Volk ausgesucht, um an diesem kleinen, mickrigen Volk große Taten zu machen. Das heißt, dieses kleine, machtlose Volk hat er aus einem größeren, stärkeren Volk, aus Ägypten, befreit, unter großen Machtwirkungen, es durch die Wüste gebracht, es ernährt für über 40 Jahre lang. Gut gewesen war er zu ihm. Und er ist im Begriff, dieses Volk auch in ein Land zu geben, wo sie Völker besiegen würden, die viel stärker sind als sie. Und Gott möchte, dass Israel für alle umliegenden Völker, für die ganze Welt, im Alten Testament wohl bemerkt, ein Zeugnis ist, dass sich alle wundern, wie kommt es, was für ein großes Volk ist es, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen. Man fragt sich, warum sind sie so gesegnet? Und Gott möchte, dass im Endeffekt Heidenvölker, die drumherum sind, durch Israel erkennen, wer der wahre Gott ist. Das bedeutet, wenn dieses kleine, mickrige Volk Anerkennung und Ruhm bekommt, dann wird das direkt weitergeleitet an den, der es mächtig gemacht hat, der es auferbaut hat, und das ist Gott selbst. Das heißt, der Grund 2, weshalb Mose sagt, weshalb es gut ist, dass man die Gebote hält, besteht darin, dass Israel in seinem Ansehen vor den Nachbarvölkern wachsen wird und dass dadurch der Herr geehrt wird. Genau. Kommen wir zu Grund Nummer 3. Anderen Göttern zu dienen, ist nie und wird niemals gut für Israel sein. Und Mose argumentiert hier einmal rückblickend und schaut auf die Vergangenheit und einmal schaut er nach vorne und sagt etwas voraus, was passieren wird, wenn Israel anderen Göttern nachfolgen würde. Und wir haben gesehen, das wird auch passieren, spätestens bei den Richtern. Lesen wir die Verse 3 bis 4, wo er in die Vergangenheit schaut. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat. Denn alle, die dem Baal Peor nachfolgten, hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vertilgt. Aber ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhingt, lebt alle heute noch. Und dabei bezieht er sich auf ein Ereignis, was schmerzlich ist, was nicht lange zurückliegt, weil er sagt, eure Augen haben das gesehen. Und er bezieht sich darauf, Israel hatte sich mit den Moabitern eingelassen und sie haben sich mit ihnen zusammengetan, sie haben ihre Feierlichkeiten übernommen, sie haben ihren Göttern gedient, unter anderem diesem Baal Peor. Und hier steht, was Mose ihnen sagen möchte, ist, schaut zurück, was hat es uns gebracht? Diejenigen, die das gemacht hat, sind jetzt tot. Und es waren 24.000 Israeliten, die daran schuldig waren und gestorben sind. Das heißt, Israel erinnert sich gut an diesen Schmerz, diese Leute zu sehen, wie sie dahingerafft werden, weil sie die Treue gebrochen haben und anderen Göttern nachgefolgt sind. Auf der anderen Seite, ihr, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, ihr lebt alle heute noch. Das heißt, andere Götter bedeutet für euch, Israel, den Tod. Und wenn ihr Gott anhängt, bedeutet das Leben. Und wenn wir weitergehen, Verse 23 bis 26 sagt er etwas voraus, was Israel ereilen wird, wenn sie das zukünftig nochmal tun werden. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch gemacht hat, und euch nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. So rufe ich heute, Vers 26, Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr gewiss bald ausgerottet werden sollt aus diesem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet nicht lange darin wohnen, sondern gewiss daraus vertilgt werden. Und sehen wir hier einen Zusammenhang? Wer gut aufgepasst hat, weiß noch von Punkt 1, dem ersten Grund, dass Gehorsam Segen bewirkt, dass Gott immer so geargumentiert hat, haltet meine Gebote und ich werde euch dieses Land geben. Das heißt, wenn sie nicht die Gebote halten, wird dieser Segen ausbleiben, einerseits. Und andererseits sehen wir hier, dass Gott persönlich Sorge dafür tragen wird, dass dieses Land, das sie haben möchten, ihnen weggenommen wird. Sobald sie anderen Göttern nachfolgen, wird Gott ihre Zeit in diesem Land verkürzen und sie werden aus diesem Land hinaus vertrieben werden. Und das ist auch das, was in der Geschichte Israels passierte. Genau. Und jetzt der vierte Grund. Der Herr ist der einzig wahre Gott. Lesen wir ab Vers 32. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf Erden erschuf. Und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je etwas so Großes geschehen oder je dergleichen gehört worden ist, hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie gehört hast und ist dennoch am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen und sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch furchterregende große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch in Ägypten getan hat, vor deinen Augen? Mose fordert Israel auf, sich umzusehen und zu rekapitulieren, was haben wir erlebt? Hat es je so etwas gegeben? Von all den Göttern, die man sich suchen kann, in all den Völkern, gab es jemals etwas, dass ein Gott geredet hat zu einem Volk? Nein, aber es gab es bei Israel. Israel hat die Stimme Gottes gehört, als er den Bund mit ihnen am Sinai geschlossen hat, durchs Feuer. Oder gab es je etwas, dass ein Gott ein Volk so unglaublich spektakulär gerettet hat aus einem anderen Volk und so große Zeichen und Wunder getan hat und es herausgeführt hat aus diesem Volk? Gab es jemals eine Zeit, wo man so klar die Anwesenheit eines Gottes sehen konnte, wie ihr es erlebt habt? Nein. Alle anderen Götter, die ihr anbeten könntet, sie sind stumm, sie sind blind, sie hören nichts und sie nehmen gar nichts wahr. Sie sind von Menschen gemacht. Und nun, was sollen wir daraus machen? Guckt zurück, ihr seht das, das sind offenkundige Beweise. Gott hat sich euch offenbart. Macht was draus. Und jetzt Vers 39 ist das, jetzt schließt das ab. Hier steht, so sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Nun, ich hätte euch von Anfang an sagen können, dass Gott der einzige Gott ist. Und ich denke, ihr alle hättet genickt und wir hätten den Punkt abschließen können. Aber es hat mit einer Motivation zu tun, die Israel haben soll, aus diesem Wissen heraus Gott zu folgen. Denn in Vers 40 steht, was sie jetzt mit dieser Erkenntnis machen sollen. Sie wissen, es gibt nur einen Gott und den kennen wir. Er ist unser Gott. Und was machen wir mit diesem Wissen jetzt? Vers 40 sagt, was wir daraus machen sollen. Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Gott hat sich Israel eindeutig und ohne jede Möglichkeit zum Zweifel offenbart. Die anderen Götter, können wir in Vers 28 lesen, die haben andere Eigenschaften. Er ist ein tätiger Gott und von den anderen lesen wir nur in Vers 28, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen, noch hören, noch essen, noch riechen. Das heißt, wenn Gott real ist und es ist offenkundig, Israel, ihr habt's gesehen, sowas gab es noch nie, dann macht was draus. Wenn das stimmt und es stimmt, dann habt großen Respekt vor dem, was dieser alleinige Gott euch sagt. Und deshalb haltet die Gebote, weil nicht irgendjemand das sagt, sondern weil es der einzige Gott, der einzige Mächtige ist, der euch gebietet, so zu leben. Also fasse ich zusammen, Mose gibt Israel somit diese vier Gründe und in gewisser Weise möchte er einfach denkt er daran, ich werde euch nicht ewig anführen, bald werdet ihr ohne mich auskommen müssen, dann wird Josua übernehmen, aber ich appelliere an euch, diese vier Gründe zu beachten. Er sagt praktisch, Israel, bitte halte dich an die Gebote deines Gottes, denn dein Gehorsam bedeutet Segen für dich. Israel, bitte halte dich an die Gebote deines Gottes, denn dadurch wirst du im Ansehen der Völker steigen und dadurch wird Gott verherrlicht werden. Israel, bitte halte dich an die Gebote deines Gottes, denn wir haben immer nur Kummer und großes Leid erlebt, wenn man sich von ihm abwendete und anderen Göttern diente. Das war sein dritter Grund. Und der vierte, Israel, bitte halte dich an die Gebote deines Gottes, denn er ist der alleinige Gott. Er hat sich dir offenbart, er ist real und es gibt keinen neben ihm. Halte deshalb an den Worten dieses Gottes fest. So, das sind die Gründe, die Mose Israel mit auf dem Weg gab. Jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Wir stehen anders als Israel jetzt nicht vor der Eroberung eines neuen Landes. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, was wir davon übernehmen können. Aber wir können tatsächlich vieles übernehmen, weil diese vier Gründe, warum es gut ist, warum es profitabel auch für uns ist, warum es das Beste ist, Gott zu gehorchen und seinem Wort treu zu bleiben, sind, also die vier Gründe, die wir behandelt haben, gibt es in abgewandelter Form auch im Neuen Testament. Und ich hoffe einfach, dass ihr das auch gleich sehen könnt und dass ihr erkennt, dass es eine interessante Parallele zwischen Alten Testament und Neuen Testament gibt. Genau. Erstens, der erste Grund war, Gehorsam bringt Segen. Und hier ist wahrscheinlich einer der markantesten Unterschiede zwischen dem Leben eines Christen und dem Leben eines gottesfürchtigen Israeliten. Und dieser Unterschied ist die Qualität des Segens, den Gott uns verspricht. Auch wir haben im Endeffekt die gleiche Verheißung. Wenn wir Gott gehorsam sind, ist mit Segen zu rechnen. Gott kann immer noch gnädig sein, auch wenn wir uns schlecht gegenüber ihm verhalten. Das hat er gemacht, als wir alle verloren waren. Und viele, die meisten von uns kennen ihn ja bereits. Dort war er ohne unser Zutun, war er gnädig zu uns und war gut zu uns und hat uns gesegnet, indem er sich uns offenbart hat. Aber wenn wir unser Leben leben mit ihm, können wir nur von Segen ausgehen, dass er uns bestätigt, wenn wir auch das tun, was in seinem Wort geschrieben steht. Das ist das gleiche Prinzip, nur die Segnungen, die wir erhalten, sind andere. Ein Christ erhält keinerlei Zusage darüber, dass er auf dieser Erde Segen in Form von Wohlstand oder Sicherheit oder einem erfüllten, langen Leben erhält, weil das war oft genau das, was im Alten Testament versprochen wurde. Genau. Es ist eher sogar das Gegenteil. Wahre Nachfolger Jesu standen von Anfang an in der Geschichte in der Gefahr, alles zu verlieren für den Glauben an ihren Herrn. So, wir werden 5. Mose 4 jetzt verlassen. Wenn ihr jetzt ins Neue Testament geht, dann werden wir gleich einige Stellen sehen. Fangen wir an mit Johannes 15, die Verse 18 bis 21. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch diese Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn wir so etwas von unserem Herrn gesagt bekommen, es ist wirklich interessant, dass es hier offenbar einen Unterschied gibt zum Alten Testament. Denn das Alte Testament sagt materielle Segnungen voraus. Und hier sagen wir, oh, wir werden vielleicht sogar alles verlieren, wenn wir an Jesus festhalten. Hat Gott nun seine Meinung geändert? Segnet er denn weiterhin gehorsam oder bleibt das einfach aus? Nun, es gibt tatsächlich Segen für uns. Eine Zusage, dass uns Segen zuteil wird. Aber dieser Segen ist nicht materiell, wie wir ihn im Alten Testament so oft finden. Gott verheißt uns immateriellen Segen, einen geistlichen Segen. Das sehen wir zum Beispiel in Epheser 1, Vers 3. Dort steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Oder wenn wir uns Markus 10, Vers 28 ansehen, dann wird klar, dass es sich auch nicht um weltliche Segnungen in Form von Materie handelt. Markus 10, Vers 28 und folgende, da steht: Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der sein Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Okay, ich habe gesagt, der Segen auf dieser Welt ist nicht materiell für uns. Jetzt steht hier aber was von Häusern, was machen wir damit? Und die Ausleger sind sich größtenteils darüber einig, dass Gott damit wiederum geistliche Segnungen meint. Man kann das vielleicht auch ganz einfach mal auf die Testprobe stellen. Wir haben Christen schon seit einigen Jahrhunderten. Gab es jemals einen Christen, der ein Haus aufgegeben hat für den Herrn und von dem wir wissen, er hat deshalb von Gott 100 Häuser bekommen? Ich glaube nicht. Das wäre schon ein ziemliches Geschäft. Aber Also ich glaube, dann könnten wir alle unsere Berufe eigentlich aufgeben oder ich müsste gar nicht mehr studieren gehen. Hier spricht Jesus trotzdem davon, ihr gebt Dinge auf und ihr werdet hundertfältig erhalten. Was meint er denn jetzt damit? Und John MacArthur und weitere, die legen Wert darauf, dass diese Segnungen, die jetzt in dieser Zeit zu verstehen sind, ein Bild für die Gemeinde ist, geistliche Segnungen. Gottes Zusage für einen Nachfolger Christi ist es, dass er ihn mit einer geistlichen Familie ausstatten wird. Dies wird verständlich, wenn man sich vor Augen führt, was ich euch gerade gesagt habe. Es passt einfach nicht, wenn man sagt, ich gebe ein Haus auf und kriege 100 dazu. Es passt auch nicht, dass wenn ich meine Familie verlasse, weil es unter irgendwelchen Umständen so von mir gefordert wurde und ich verlasse meinen Bruder, dass ich auf einmal von Gott 100 neue Brüder bekomme. Das geht einfach nicht auf. Aber weil Gottes Wort recht hat und wahr ist und wir einfach im Licht der weiteren Schrift erkennen können, dass diese Segnungen geistlich zu verstehen sind, sehen wir, dass Gott damit meint, hey, du verlässt alles für mich, aber du wirst alles wiederbekommen und du wirst hundertfältig empfangen. Du wirst eine geistliche Familie bekommen, die so viel besser sein wird, wo du so viel mehr Gemeinschaft mit ihnen haben wirst, als die Familie, wo du vorher warst. Denn du musstest sie offenbar verlassen, weil ihr nicht einen Nenner hattet. Diese Familie, sie dient dem Herrn und ihr könnt Gemeinschaft haben, ihr könnt gemeinsam Gott anbeten und das ist die schönste Segnung, die ich dir überhaupt geben kann. Hier auf Erden. Genau. Und für die zukünftige steht hier auch, für die zukünftige Weltzeit bekommen wir das ewige Leben. Genau. Außerdem wissen wir, dass Jesus wiederkommt und dann sein Lohn mit uns kommt. Dort steht in Offenbarung 22, Vers 12, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das bedeutet, wir haben unglaublich viele Segnungen, die uns noch im Himmel erwarten werden und einige, die wir jetzt schon haben in Form von Gemeinde und geistliche Segnungen. Genau. Und ich finde es interessant, wenn man jetzt vielleicht die Parallele zieht zwischen uns und dem Volk Gottes damals. Israel stand davor, in ihr Erbe zu kommen, in ein neues Land zu kommen und die Verheißungen, die Gott damals gab, war, haltet meine Gebote und ihr werdet, sobald ihr dort seid, viele Segnungen bekommen. Ihr werdet dort lange sein, ihr werdet es dort gut haben, eure Kinder werden es dort gut haben, ihr werdet euch mehren. Das bezieht sich alles auf die Zukunft. Und wir auf der anderen Seite sind, wie die Bibel sagt, nicht heimisch auf dieser Erde. Und wir warten auch darauf, dass wir nach Hause kommen, in den Himmel. Und wir warten genauso darauf, dass Gott uns die Segnungen gibt, die er uns verspricht. Einige haben wir jetzt schon, das haben wir eben schon uns angesehen, aber im Himmel werden uns noch viel mehr erwarten. Und das ist etwas, worauf wir uns alle freuen können. Genau. Kommen wir zu dem zweiten Grund. Also das wäre jetzt der Grund, Gehorsam bringt Segen, damals wie heute, nur eine andere Art von Segen. Der zweite Grund, wenn wir Gott gehorchen, wird Gott von Heiden verherrlicht werden. Und dafür würde ich euch bitten, 1. Petrus 2, Vers 12 aufzuschlagen. Dort steht, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung oder Heimsuchung, wie es andere Übersetzungen sagt. Ich glaube, hier braucht es eine kleine Erklärung, ich habe den Vers nicht auf Anhieb verstanden. Mit Tag der Heimsuchung kann zwei Dinge gemeint sein und beide sind durchaus möglich. Das eine ist entweder der Tag, an dem ein Mensch gerettet wird, indem er umkehrt, sich bekehrt. Das kann gemeint sein mit dem Tag der Heimsuchung. Und das bedeutet, dass wenn die Heiden um dich herum, wie Petrus sagt, deine guten Werke sehen, obwohl du ihnen Druck machst, obwohl du schlecht zu ihnen bist, dann bist du ein Zeugnis. Und durch dein Zeugnis kann es sein, dass dieser Mensch zum Glauben kommt. Und an dem Tag seiner Heimsuchung wird er Gott preisen, dadurch, dass er ja, etwas von Christus in dir gesehen hat. Genau. Also damals war es so, dass Israel als Zeugnis für die anderen Völker sein sollte. Alle sollten sehen, wow, denen geht's gut, aber sie haben eigentlich nichts zu bieten. Und man schaut es sich an und man forscht und man sieht, Gott hat ihnen alles geschenkt und sie können nichts von sich aus aufbieten. Das bedeutet, die Völker im Alten Testament sollten durch das Zeugnis Israels erkennen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und so auch im Neuen Testament sehen wir, dass wir auf der anderen Seite Zeugen sind, dass wir einen guten Wandel führen sollen, sodass Heiden um uns herum, also Ungläubige, sehen, dass wir gut sind, dass wir nicht ungerecht sind. Und auch wenn, hier steht, wenn sie euch verleugnen, wo sie euch als Übeltäter verleumden, selbst wenn sie schlecht zu uns sind, sind wir gut zu ihnen. Und das lässt sie einfach ins Grübeln kommen. Und durch unser Zeugnis können genauso gut Menschen zur Anbetung Gottes angeleitet werden. Genau. Gehen wir weiter. Der dritte Grund. Der Abfall vom Herrn lohnt sich nicht. Wer als Christ im neuen Bund die Worte Jesu hört und sie nicht tut und stattdessen etwas anderes tut, dann ist es ihm eine Sünde. Wenn wir, die wir Vergebung für unsere Sünden durch die Gnade Gottes und durch das gerechte Opfer Jesu Christi, wenn wir gerechtfertigt worden sind und wir sündigen, so tun wir das, was Gott aufs Äußerste missfällt. Sein Sohn musste gerade wegen dieser Sünde sterben. Und wenn wir sie begehen, tja, dann sympathisieren wir mit etwas, mit was Gott über alles andere hasst. Denn er musste den höchsten Preis dafür bezahlen, dass sein Zorn darüber ausgelöscht wird, indem sein Sohn starb für uns. Das bedeutet, dass wir, auch wenn wir Christen sind, die Gebote des Herrn immer noch übertreten können. Aber nun, es gibt auch Folgen für uns. Und ich wollte euch einfach nur zwei Stellen zeigen, die das ein bisschen beleuchten. 1. Johannes 1, Vers 6 sagt: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier wird von einem Wandel im Licht gesprochen. Und dieser Wandel im Licht bezieht sich auf ein Leben im Geist, wo man alles daran setzt, rein zu sein, das Böse zu vermeiden, einfach aus Liebe zum Herrn, ich möchte mich an seine Gebote halten. Wenn wir das tun und wir halten uns an Gottes gutes Wort, dann steht hier, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das bedeutet, Sünde, wenn wir sie begehen, schließt uns von der Gemeinschaft mit unserem geliebten Herrn aus. Sie muss aufgeräumt werden und sie hat keinen Platz in unserem Leben. Wenn wir anfangen zu sündigen, haben wir keine gelebte Gemeinschaft mit unserem Herrn, wenn wir diese Sünde nicht aus unserem Leben entfernen. Und das bedeutet auch, dass du keine Freude mehr am Glauben haben wirst. Denn was bringt dir eine Beziehung, die auf der einen Seite schon fordert von dir, dass du gehorsam bist, wenn du aber keine Freude dran hast? Wenn ich verheiratet wäre und ich weiß im Licht der Schrift, dass ich bestimmte Verpflichtungen als Ehemann hätte, dann wüsste ich, ich muss gut zu ihr sein, so wie die Bibel es sagt, ganz egal, wie sie zu mir ist. Wenn wir aber gar keine Gemeinschaft haben, wir haben nichts, worüber wir reden können, dann macht es überhaupt keinen Spaß, ehrlich gesagt. Wenn wir immer dicke Luft haben, weil sonst Sünde in der Familie passiert, dann bin ich immer noch verpflichtet wohlbemerkt, gut zu ihr zu sein, meinen Teil zu tun, aber es macht mir überhaupt keine Freude mehr. Und es ist ähnlich, nicht ganz, aber ähnlich mit der Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir keine Gemeinschaft mit Jesus haben, dann sind wir doch irgendwo noch Christen und wir müssen weiterhin in die Gemeinde kommen, wir machen unseren Dienst so, aber das ist alles eine Last. Es macht keinen Spaß. Und man verliert die Freude an allem, was der Herr in deinem Leben bewirken möchte. Das ist ja die Konsequenz, wenn du abfällst, wenn du sündigst und Sünde zulässt in deinem Leben. Und die zweite Stelle ist Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das heißt, Sünde wirkt sich auch zwangsläufig auf deine Beziehung zu Jesus aus. du bist nur ein Freund, du kannst dich nur ein Freund Jesu nennen, wenn du seine Gebote hältst. Genau. Das ist genau das. Also der Abfall vom Herrn lohnt sich nicht. Damals hat es sich nicht gelohnt. Mose schaut zurück, schaut, was passiert ist. Wir haben großes Leid erfahren. Wir können gucken, sobald wir Sünde in unser Leben lassen, haben wir keine Freude am Herrn. Wir sind kraftlos, weil er uns auch nicht bestätigt. Und die Früchte des Geistes auch, die kommen würden, wenn wir im Geist leben würden, wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, sie würden einfach ausbleiben. Du wärst kraftlos und du würdest einfach keine Freude haben an deinem Leben im Glauben. Genau. Nur wer, genau. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt und dann schließe ich auch gleich ab. Ich bin froh, ich habe es halbwegs in der Zeit geschafft. 2. Petrus 1. Der vierte Grund, den Mose dem Volk gegeben hatte, zur Erinnerung, war, Gott ist der alleinige Gott. Er hat sich euch offenbart und weil es überhaupt keinen Zweifel daran gibt, er ist Gott. So haltet nun fest an den Geboten, die er gegeben hat, weil er ist der einzig Wahre. Und wenn er was sagt, dann ist das Gesetz für dich. Und jetzt können wir einfach sehen, was so unser Äquivalent im Neuen Testament dazu zu sagen hat, wie ich meine. 2. Petrus 1 zeigt uns, dass Gott sich uns offenbart hat als Gott und dass wir deshalb auch festhalten sollen an seinem Wort. 2. Petrus 1, Vers 15 und folgende. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Also hier spricht Petrus zu Gläubigen. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest, und das ist die Anwendung, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das heißt, ich finde es interessant, hier wird eine ganz ähnliche Situation geschildert, von wegen, Mose argumentierte so, gab es sowas je, dass ein Gott direkt gesprochen hat zu einem Volk? Das ist ein Beweis, dass dein Gott Israel der wahre Gott ist. Und das Interessante ist, dass wir bei Jesus Augenzeugen haben, die gesehen haben und gehört haben, wie Gott vom Himmel her Jesus bestätigte und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Christus wurde als Sohn Gottes bestätigt, von Gott selbst. Wir haben nicht daran zu zweifeln, wer Christus ist. Und wenn wir sein Wort studieren, dann wird das immer offensichtlicher. Christus ist Gott. Und wenn er Gott ist und er sich uns so offenbart hat, dann ist die Anwendung für uns die gleiche, wie wir sie im Alten Testament finden. Im Alten Testament war, deshalb haltet seine Gebote. Und hier lesen wir, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Genau. Da er nun real ist, da Christus real ist und sein zuverlässiges und unverfälschtes Wort gegeben hat, so tun wir gut daran, uns daran zu halten, da wir wissen, dass Christus Gott ist und somit auch seine Lehre für uns verbindlich ist. Also gehe ich nochmal die vier Punkte für euch durch und formuliere es vielleicht ähnlich, wie ich es am Anfang gesagt habe, wie Mose appellierte an das Volk Gottes. Der erste Grund war, Gehorsam bringt Segen. Liebe Gemeinde, haltet bitte das Wort Gottes, weil es sich lohnt. Es ist immer noch so, dass wir gesegnet werden, wenn wir uns an sein Wort halten. Die Segnungen sehen anders aus, aber es lohnt sich für uns. Das ist Grund Nummer 1. Nummer 2, wenn wir Gott gehorchen, wird Gott von Heiden verherrlicht werden. Liebe Gemeinde, bitte haltet euch an das Wort Gottes. Haltet euch an seine Gebote, weil dadurch wird euer Zeugnis umso größer sein. Wenn ihr euch nicht haltet an das Wort Gottes, werdet ihr vor den Menschen kein Wegweiser sein, der zu Jesus zeigt. Und Menschen werden nicht aufgrund deines Zeugnisses eines Tages zu Gott kommen und ihn preisen können. Das ist genau das. Drittens, der Abfall vom Herrn lohnt sich nicht. Liebe Gemeinde, bitte haltet die Gebote Gottes. Denn wenn ihr es nicht tut, dann habt ihr keine Gemeinschaft und keine Freundschaft mit dem Herrn. Dann seid ihr, wenn ihr wirklich gerettet seid, wohl immer noch irgendwo Erben dessen, was euch erwartet, aber ihr lebt nicht im Reinen mit Gott. Und ihr habt keinerlei Freude an dem Leben in der Gemeinde und an den Dingen, die Gott tut. Und euch sind die andere Dinge wichtig als ihm. Also, es lohnt sich nicht, seine Gebote zu brechen und anderswo Erfüllung zu suchen. Und der vierte Grund, Gott hat sich offenbart. Liebe Gemeinde, bitte haltet euch an die Gebote Gottes, denn es ist uns offenbar und die Schrift gibt Zeugnis darüber, wer Christus ist, wer Jesus ist, dass er Gott ist, dass er der einzig wahre Gott ist. Und weil das so ist und weil er nicht irgendjemand ist, ein schlauer Lehrer, der gute Dinge aufgeschrieben hat und weniger gute Dinge, sondern weil er Gott ist, ist sein Wort für uns Gesetz und verbindlich. Und deshalb, liebe Gemeinde, bitte haltet euch auch deshalb an sein Wort. Ich würde zum Ende gerne noch einmal beten. Vielleicht steht ihr noch einmal auf und dann ist der Gottesdienst auch beendet. Himmlischer Vater, wie oft in meinem Leben habe ich Leute getroffen, die sagten, ich möchte kein Christ werden, denn das bedeutet, dass mein Leben eingeschränkt wird. So als ob du jemand wärst, der uns einschränken möchte, der uns die Freude am Leben nehmen möchte, dass man anfängt, Regeln zu akzeptieren und sich selbst einschränkt und freudlos sich einfach nur an die Regeln hält. Vater, wie falsch ist das? Wir konnten sehen, dass du für uns und für das Volk Israel damals große Segnungen bereithältst. Und das zeigt einfach in der Art und in der Vielfalt, wie viel du uns geben möchtest, dass du ein gutes Herz hast und dass du uns bereichern möchtest. Wenn wir uns nur an dein Wort halten, dann geht es uns gut und du wirst uns über alle Maßen beschenken, Herr. Auf verschiedene Weise, uns und das Volk Israel beschenkst du auf verschiedene Weise, Herr. Ich bitte dich, Herr, lass uns einfach das im Herzen behalten, dass du gut bist, dass du uns nicht die Freude nehmen möchtest und dass du uns deine Gebote gibst, weil du es gut mit uns meinst, weil du gerecht bist, Herr, und weil es einfach gut für uns ist, uns in Erinnerung zu rufen, dass wir dir gehorchen wollen, weil es das Richtige ist, weil es deine Herrlichkeit vor den Heiden bedeutet, Herr. Und weil es gut für uns ist. Ich bitte dich, Herr, lass das bitte in unseren Worten, in unseren Herzen bleiben, Herr. Und lass uns darauf zurückgreifen, Herr, wenn wir meinen, ja, dir ungehorsam sein zu können. Bitte, Herr, segne den weiteren Tag. Segne auch die Gemeinschaft, die gleich kommt und die Gemeindestunde im Anschluss. Amen.